Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. So wie ich hier spreche, auf Deutsch, klingt das für uns heute, sagen wir mal, normal. Also Hochdeutsch, ein Deutsch, das alle, die Deutsch sprechen, verstehen. Das mag jetzt wie eine ziemlich lahme und selbstverständliche Aussage anmuten, ist es aber nicht, denn das war nicht immer so, dass alle, die Deutsch sprechen, auch ein gemeinsames Deutsch verstehen.
Um 1300 hatte jede Landschaft ihre eigene Sprechweise und diese Landsprachen waren zum Teil nicht wechselseitig intelligibel, das heißt, einsprachige Sprecher konnten einander zum Teil nicht verstehen. Es gab weder eine Sprechform noch eine Schreibform, die sozusagen über diesen Sprechformen, über diesen Landsprachen noch existiert hätte. Es gab auch keine Prestigeunterschiede zwischen diesen Landsprachen. Sie waren gleichwertig. Wer also miteinander kommunizieren wollte, musste sich mindestens eine passive Kompetenz in dieser Landsprache des Gegenübers zulegen.
Bedeutet, wenn man um 1300 herum mit jemandem aus einer anderen Region reden wollte, musste man zweisprachig sein. Und zweisprachig hieß in diesem Fall, zwei Varianten von Deutsch zu sprechen. Wie hat sich das Deutsche in den letzten Jahrhunderten verändert? Wie sprechen wir heute? Und warum unterscheidet sich so, wie wir heute sprechen, ganz massiv davon, wie wir in Deutschland noch vor wenigen Jahrzehnten gesprochen haben? Um all das geht es heute in unserem Hörsaal. Unser Vortragender ist Simon Kasper. Er ist Sprachwissenschaftler und erzählt in seinem Vortrag, warum heute der Ort, an dem wir leben, also die Region, dafür, wie wir sprechen, nur noch eine kleine Rolle spielt, warum hingegen soziale Faktoren unsere Sprache immer stärker prägen. Simon Kasper hat seinen Vortrag am 27. Oktober 2025 gehalten im Rahmen des Bürgeruniversitätsprogramms der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. In seinem Vortrag bezieht sich Simon Kasper an einigen Stellen auf Kartenmaterial. Dieses Kartenmaterial gibt es online unter www.regionalsprachen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes oder bei uns auf der Seite.
Ich möchte Ihnen heute gerne zeigen, dass die vergangenen 60, vielleicht sind es auch 70 oder 80, aber ich wollte den Vortrag nicht erst in 10 oder 20 Jahren halten, dass die vergangenen 60 Jahre, also in der knapp 1260-jährigen Geschichte des Deutschen, besonders sind. Ich möchte Ihnen eine These präsentieren und die ist folgende. Über Ihre gesamte nachverfolgbare Geschichte vom 8. Jahrhundert bis heute ist die deutsche Sprache in Wortschatz, Lautstruktur, Wortbildung und Flexion sowie in der Satzbildung von ihrer Regionalität geprägt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt aber eine technisch-mediale und anschließend eine soziale Entwicklung Fahrt auf, deren Wirkung sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in besonderer Weise entfaltet und weiterhin entfaltet. Und damit sind wir beim Sprachwandel in den vergangenen 60 Jahren. Und die Wirkung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten entfaltet, besteht darin, dass diese regionale Prägung im Deutschen an Profil und Bedeutung verliert, während die soziale Prägung im gleichen Maße an Profil und Bedeutung gewinnt. Um diese These zu verstehen, müssen wir uns zunächst mal klar machen, was es überhaupt heißt, wenn wir von der Sprache Deutsch sprechen. Und anschließend müssen wir einen kleinen Blick in die vergangenen fast 1260 Jahre deutscher Sprachgeschichte werfen, zumindest der nachvollziehbaren mit Überlieferung. Auf dieser Folie hier steht, dies ist nicht Deutsch oder dies ist nicht das Deutsche. Vielleicht wundern Sie sich über die Aussage, denn warum soll dies nicht Deutsch sein? Man kann sich etwa so darüber wundern, wie man sich über Magrits berühmtes Werk wundern kann, auf dem er eine Pfeife dargestellt hat und dann darunter geschrieben hat, ceci n'est pas une pipe. Dies ist keine Pfeife. Warum ist das keine Pfeife? Nun ja, weil es eben eine Abbildung von einer Pfeife ist. Gibt es einen Sinn, in dem das hier nicht Deutsch ist? Ohne zu philosophisch zu werden, kann man vielleicht sagen, was hier geschrieben steht, repräsentiert Geschriebenes, Gegenwartsstandarddeutsch. Damit ist das nur eine Realisierungsform der Sprache Deutsch, neben zahllosen anderen, zu denen wir gleich noch kommen werden. Und als diese eine Realisierungsform kann dieser Satz in dieser Form also nicht mit der Sprache Deutsch identifiziert werden. Es ist zwar Deutsch, keine Frage, aber es ist eben nicht das Deutsche. Was ist dann das Deutsche? Schriftliche oder literarische Thematisierungen der Volkssprachen waren im Mittelalter selten, insbesondere sprachwissenschaftlich aufschlussreiche. Deshalb ist Hugos von Trimberg Der Renner von etwa 1300 auch etwas Besonderes. In dieser christlichen Lebenslehre mit über 24.000 Versen werden nämlich ziemlich viele zeitgenössische gesellschaftliche Erscheinungen auf ihre moralische und heilsgeschichtliche Bedeutung hin abgeklopft. Und in diesem Zusammenhang steht auch das Kapitel von Manigerlei Sprache, also von der Sprachvielfalt unter dem Dach des Deutschen. Da heißt es, Vers 22253, wer Deutsch dichten möchte, also ich übersetze das, wer Deutsch dichten möchte, der muss sich auf verschiedenartige Sprachen gefasst machen. Wer damit rechnet, dass die aus Aachen so sprechen wie die aus Franken, dem sollen die Mäuse danken. Jede Landschaft hat ihre eigene Sitte, die mit der jeweiligen Bevölkerung verbunden ist. In Sprache, Mäßigung und Kleidung unterscheidet sich Landschaft von Landschaft. Und dann nennt und charakterisiert der Erzähler auch einzelne tütsche Sprache, leider aber in der Form, die dann sprachwissenschaftlich wiederum kaum aufschlussreich ist. Vers 22265. Schwaben spalten ihre Wörter, die Franken falten sie teilweise zusammen, die Bayern reißen sie auseinander, die Thüringer versperren sie. Hier könnte man jetzt vielleicht vermuten, dass es typisch thüringisch ist, dass beim Sprechen der Mund nicht weit geöffnet wird, aber wir wissen es nicht. Und so geht es noch ein bisschen weiter. Genannt werden weiterhin die Sachsen, die Rienlüte, das sind Sie, liebes Publikum, die Wetteräuber, das sind die aus der Wetterau, die Meißner, die Egerländer, die Österreicher, die aus Stirland, das sind die Steirer, die Kärntner, und die haben alle jeweils eigene Sprechweisen. Zuletzt wird gesagt, 22285, wer das in deutscher Dichtung vermischt, dessen Meisterschaft in der Dichtkunst ist zunichte gemacht. Im vorletzten Vers gibt dann der Erzähler auch noch eine Bezeichnung für diese Sprechweisen an, die er hier benannt und beschrieben hat, Landsprachen. Wir können auch sagen, landschaftliches Deutsch. Im letzten Doppelvers wird noch sinngemäß gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, wer aus den deutschen Ländern kommt, der weiß auch darum, dass jede Landschaft ihr eigenes landschaftliches Deutsch hat. Wir müssen uns klar machen, was das bedeutet. Um 1300 hatte jede Landschaft ihre eigene Sprechweise und diese Landsprachen waren zum Teil nicht wechselseitig intelligibel, das heißt, einsprachige Sprecher konnten einander zum Teil nicht verstehen. Jetzt der zentrale Punkt. Es gab weder eine Sprechform noch eine Schreibform, die sozusagen über diesen Sprechformen, über diesen Landsprachen noch existiert hätte und die von allen Sprechern ihrer jeweiligen Landsprachen geteilt worden wäre. Es gab auch keine Prestigeunterschiede zwischen diesen Landsprachen. Sie waren gleichwertig. Wer also miteinander kommunizieren wollte, musste sich mindestens eine passive Kompetenz in dieser Landsprache des Gegenübers zulegen. Passive Kompetenz heißt die Fähigkeit, das Gesprochene zu verstehen, ohne dass man sie selbst aktiv sprechen könnte. Wenn Sie auf dem Markt also etwas von einem Händler aus einem anderen Ort oder sogar von weiter weg kaufen wollten, dann war es nicht unwahrscheinlich, dass der Händler in seinem Dialekt und Sie in Ihrem miteinander sprachen und dass Sie hofften, dass Sie sich so verständigen konnten. Und wenn Sie häufig miteinander zu tun haben, dann lernten Sie eben den fremden Dialekt vielleicht als Fremdsprache. Sowas wie Dialekt-Mehrsprachigkeit war wahrscheinlich der Normalfall. Ich habe diese Gemengelage an Hugos von Trimberg Werk von ca. 1300 aufgehängt, aber wir können davon ausgehen, dass dieser Zustand auch für das frühere Mittelalter zutrifft, also auch auf die althochdeutsche Sprachperiode vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Gut, aber sollte es nicht um Sprachwandel in den vergangenen 60 Jahren gehen, wie viel kann schon so ein mittelalterlicher Sprachzustand mit unserer jüngsten Vergangenheit zu tun haben? Naja, erinnern Sie sich an die These. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt eine technisch-mediale und anschließend eine soziale Entwicklung Fahrt auf, deren Wirkung sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in besonderer Weise entfaltet. Nähern wir uns also dem 20. Jahrhundert langsam an. Wir gehen 4, 5 Jahrhunderte weiter zum 18. und frühen 19. Jahrhundert. Da begegnen wir beispielsweise Adolf Freiherr von Knigge und seinem berühmten Über den Umgang mit Menschen. Darin schreibt er: Der treuherzige, naive, zuweilen ein wenig bäuerische, materielle Bayer ist äußerst verlegen, wenn er auf alle verbindlichen, artigen Dinge antworten soll, die ihm der feine Obersachse in einem Otem entgegenschickt. Dem schwerfälligen Westfälinger ist alles hebräisch, was ihm der Österreicher in seine ihm gänzlich fremden Mundart vorpoltert. Warten Sie, Sie sind auch noch dran. Die zuvorkommende Höflichkeit und Geschmeidigkeit des durch französische Nachbarschaft polierten Rheinländers würde man in manchen Städten von Niedersachsen für Zudringlichkeit, für Niederträchtigkeit halten. Man glaubt da, ein Mann, der so äußerst untertänig und nachgiebig ist, müsse gefährliche und niedrige Absichten haben oder müsse falsch oder sehr arm und hilfsbedürftig sein. Lasse das als gebürtiger Hesse mal unkommentiert. Wir können viel daraus ablesen, nämlich, dass sich an der Lage von 1300 gar nicht viel verändert hat. Die gegenseitige Verständlichkeit ist immer noch nicht gegeben. Deutsch ist von seinen regional aufgesplitterten landschaftlichen Sprechweisen geprägt. Aber vielleicht regt sich jetzt Widerspruch bei dem einen oder der anderen von Ihnen. Könnte man nicht fragen, ja, aber hier schauen wir uns doch mal diesen Text von Knigge selbst an. Mutet der, mal abgesehen von Altertümlichkeiten wie Otem oder hilfsbedürftig, nicht sehr wie modernes, geschriebenes Gegenwartsstandarddeutsch an? Die Antwort ist, ja, aber das betrifft zunächst nur die Schrift. Im 17. Jahrhundert bildet sich eine überregionale hochdeutsche Schriftsprache heraus, die auch ein hohes Prestige besitzen wird. Aber dieser hochdeutschen Schriftsprache entspricht für weitere Jahrhunderte keine gesprochene Sprachform, die von allen Deutschsprechenden realisiert worden wäre. Gleich oder ähnlich zu schreiben hieß dann eben nicht, diese Schrift auch gleich oder ähnlich zu sprechen. Wohl gab es durch den Einfluss von Schulen und der Kirche landschaftsspezifische Ausspracheangleichungen. Das heißt, wenn man um 1700 und um 1800 versucht hat, nach der Schrift zu sprechen, hat man das immer auf der lautlichen Basis des eigenen Dialekts getan. Das ist zum Beispiel auch der Grund, aus dem der Frankfurter Goethe Schmerzensreiche auf Neige reimen konnte. Neige, du Schmerzensreiche. Lassen Sie uns die Situation um 1300 und 1700 kurz zusammenfassen, bevor wir uns weiter in die jüngere Vergangenheit bewegen. In beiden Phasen der deutschen Sprachgeschichte bestand das Deutsche im Grunde in gesprochenen Ortsdialekten, die sich von Dorf zu Dorf unterschieden. Keine zwei identischen Dialekte. Diese Dialekte waren 1300, das hat uns Hugo von Primberg gezeigt, als einer Landschaft zugehörig erkennbar, also vor allem von Leuten, die aus einer anderen Landschaft kamen. Die von Franken, die von Bayern, die Rheinleute und so weiter. Und zu dieser Zeit gab es aber keine überregionale Schriftsprache. Bis 1700 hatte sich dann eine solche überregionale Schriftsprache entwickelt. Sie wurde aber nicht in überregionaler Weise gesprochen. Wenn man sie buchstabengetreu aussprach, dann tat man das mit der lautlichen Prägung des eigenen Dialekts. Im Gesprochenen haben wir also immer noch eine Vielzahl landschaftlicher Sprechweisen der Landsprachen. Und diese landschaftlichen Hochdeutschs, diese sogenannten landschaftlichen Hochdeutsch, das waren jetzt die Vorläufer dessen, was Sie heute im Ohr haben, wenn Sie beispielsweise von Sächsisch oder dem Bayerisch von Franz Beckenbauer reden. Wohlgemerkt waren das nicht mehr die wechselseitig kaum verstehbaren Ortsdialekte, sondern die Buchstaben der hochdeutschen Schrift mit den Lauten der Dialekte ausgesprochen. Und diese landschaftlichen Hochdeutschs hatten dann auch ein größeres Prestige als die Dialekte, die sozusagen unter ihnen rangierten. Springen wir ans Ende des 19. Jahrhunderts, also 1300, 1700, 1900. Was hat sich seit dem Mittelalter und der frühen Neuzeit hinsichtlich der in Deutschland gesprochenen Sprechweisen verändert? Es geht immer um die gesprochenen Sprechweisen. Im Grunde sind die Veränderungen überschaubar. Die landschaftlichen Hochdeutschs, die ehemaligen Landsprachen, haben an Verbreitung und an Sprecherzahlen weiter zugenommen. Immerhin ist jetzt eine Schulpflicht durchgesetzt. Aber ein überregional gesprochenes Deutsch gibt es immer noch nicht. Für uns ist das heute ziemlich schwer vorstellbar, weil es für einen großen Teil von uns die einzige Form ist, in der wir miteinander sprechen. Von ganz zentraler Bedeutung ist aber, dass jede Person, die diese landschaftlichen Hochdeutsch sprach, zuvor schon ihren Ortsdialekt als erste Sprachform erworben hat. Also so gut wie jeder und jede sprach Ende des 19. Jahrhunderts noch, wie schon um 800, wie um 1300, wie um 1700, primär den jeweiligen Ortsdialekt, was aber nicht heißt, dass sich diese Dialekte in den 1200 Jahren nicht gewandelt hätten. Aber wie gesagt, da haben wir schon 12 Jahrhunderte deutsche Sprachgeschichte hinter uns. Wir haben es nun einem wackeren Sprachwissenschaftler namens Georg Wenker zu verdanken, einem gebürtigen Düsseldorfer, dass wir über die Dialekte vom Ende des 19. Jahrhunderts sehr, sehr gut unterrichtet sind. Das trifft nicht für viele Landessprachen auf der Welt zu, dass man so viel weiß über die eigene Sprache, wie wir über die deutschen Dialekte. Diese Gruppe um Georg Wenker hat die Dialekte des damaligen Kaiserreichs sozusagen nahezu komplett dokumentiert. Klingt unwahrscheinlich, ist aber so, hat auch das ein oder andere Forscherleben gekostet. Die Gruppe hat an alle Volksschulen im jungen Kaiserreich Fragebögen mit der Bitte verschickt, die darauf abgedruckten Sätze in den jeweiligen Ortsdialekt zu übersetzen. Hier sehen Sie auf der linken Seite die ersten 16 der insgesamt 40 sogenannten Wenkersätze. Los geht es mit: Im Winter fliegen die trockenen Blätter durch die Luft herum. Ich weiß, im Winter tun Blätter das eigentlich nicht, aber der Satz lautet dennoch so. Und der sechste Satz lautet: Das Feuer war zu stark, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt. Auf der rechten Seite sehen Sie beispielhaft die übersetzten 40 Sätze aus dem sogenannten Wenkerbogen aus Düsseldorf. Einer von ca. 50.000 solcher ausgefüllten Bögen. Wenn wir in den Düsseldorfer Wenkerbogen reinzoomen, sehen wir, dass die Bögen in altdeutscher Schrift ausgefüllt sind. Und da lesen wir als ersten Satz, es tut mir leid, ich bin kein Düsseldorfer, im Winter pflege de trüge Bläder durch die Luft erröm. Und als sechster Satz steht da, dat für war ze hees, de koke sind ja onge ganz schwarz gebrannt. In den folgenden Jahrzehnten haben dann die Leute um Wenker damit verbracht, jedes Lautphänomen in jedem der 40 Sätze für jeden der 50.000 Orte händisch auf 1668 Karten zu verzeichnen. Die sind heute alle online abrufbar unter www.regionalsprache.de. Hier sehen Sie die Lautkarte für den ersten Teil des Wortes unten aus dem sechsten Wenkersatz. Die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt. Wenn wir in den Ausschnitt um Düsseldorf hineinzoomen, sehen wir auch Einzelheiten. Sie erkennen hier farbig umrandete Flächen mit Ortspunkten darin. Und diese Flächen sind jeweils von einer sprachlichen Realisierungsform dominiert und durch Sprachgrenzen voneinander getrennt. Unten sehen wir ein großes Ong-Gebiet, in dem auch Düsseldorf liegt. Unten heißt hier Onge. Oben links ist ein Ond-Gebiet, da heißt unten Onda. Oben rechts beginnt das große plattdeutsche Un-Gebiet, also etwa Unnen. Und um Köln herum sehen wir ein kleineres Areal, in dem Unge die dominierende Variante ist. Und so weiter. Niemand sagte hier unten. Wenn man ganz viele Karten wie die für unten, wie Sie sie gerade gesehen haben, nur für viele verschiedene sprachliche Erscheinungen übereinander legen würde, dann bekäme man eine Einteilung der deutschen Dialekte vom Ende des 19. Jahrhunderts. Das sieht dann so aus. Hier sehen Sie blau die plattdeutschen und niederdeutschen Dialekte, grün die westdeutschen, gelb die mitteldeutschen und orange die oberdeutschen. Und innerhalb dieser Großräume weisen die Dialekte der einzelnen Orte gewisse Übereinstimmungen auf. Innerhalb dieser farbigen Dialektgroßräume können wir jetzt einzelne Dialektverbände identifizieren, deren Ortsdialekte dann einander wiederum ähnlicher sind als solchen anderer Dialektverbände in der gleichen Farbfläche. Zum Beispiel im Westen finden wir hier das Ripuarische, zu dem Kölsch gehört, und das Moselfränkische, in dem Trier liegt. Die schraffierten Flächen bilden sogenannte Übergangsgebiete zwischen Dialektverbänden und Düsseldorf liegt im Übergangsgebiet des Ripuarischen zum Niederfränkischen. Diese Übergangsgebiete kommen dadurch zustande, dass Grenzlinien für verschiedene sprachliche Erscheinungen, wenn Sie Karten übereinander legen, Grenzlinien für verschiedene sprachliche Erscheinungen nicht genau übereinander liegen, sondern im Raum so ein bisschen nebeneinander bzw. aufgefächert verlaufen. Dann haben Sie so ein Übergangsgebiet. Wir können das zu unserer Situation von 1700 in Bezug setzen. Ein einzelner Ort auf unserer Dialekteinteilungskarte, etwa einer in Österreich, entspricht darin einem Ortsdialekt. Und in diesem Ort wird ein Dialekt gesprochen, der zusammen mit anderen ganz ähnlich strukturierten Ortsdialekten, aber eben nicht identischen Ortsdialekten, den Dialektverband des Mittelbayerischen bildet. So, nun passiert aber Ende des 19. Jahrhunderts noch etwas. Wir befinden uns im Zeitalter des Nationalismus. Die Deutschen haben 1871 ihren Nationalstaat bekommen, wo zuvor politische, soziale, kulturelle und nicht zuletzt sprachliche Heterogenität geherrscht hat. Und diese Nationalstaatsgründung ging natürlich mit Vereinheitlichungs-, Zentralisierungs- und Normierungsbestrebungen einher, schon was die Verwaltungsstrukturen des Reichs betraf. Und in diesen Kontext gehören auch Bestrebungen, nicht nur der immer noch relativ heterogenen hochdeutschen Schriftsprache eine Orthographie zu geben, also eine Richtigschreibung, sondern auch der Aussprache der hochdeutschen Schriftsprache eine Orthoepi zu geben, eine Richtigsprechung. Als Orthoepi der hochdeutschen Schriftsprache, also die Aussprache der hochdeutschen Schriftsprache, die dann als Norm gelten sollte, als solche setzte sich die deutsche Bühnenaussprache durch, die Theodor Siebs entwickelt hatte. Und er hatte auch ein Interesse an der Durchsetzung seiner Bühnenaussprache. Und er setzte sich damit gegen andere, vielleicht vernünftigere Vorschläge durch. Wenn Sie hellhörig werden, liebes Publikum, sobald Sie wittern, dass eine kleine Elite von Universitätsangehörigen Ihnen aus ideologischen Gründen vorschreiben möchte, wie Sie zu sprechen haben, dann ist das Ihr Moment. Wir halten fest, die Dialekte sind Ende des 19. Jahrhunderts seit knapp 12 Jahrhunderten die primäre Sprachform des Deutschen. Es gibt in zahlreichen landschaftlichen Hochdeutschs Ausgleichsformen der kleinsträumigen Ortsdialekte, die davon geprägt sind, dass man mit den Lauten der eigenen Dialekte die hochdeutsche Schriftsprache ausgesprochen hat. Neu ist, dass nun eine Orthoepi entwickelt wird, die normieren soll, wie die Aussprache des Deutschen allgemeingültig und richtig erfolgt. Und nun sind wir an der Grenze zum 20. Jahrhundert. Über ihre gesamte nachverfolgbare Geschichte bis heute soll die deutsche Sprache von ihrer Regionalität geprägt gewesen sein, so die These. Und nun sind wir hier an der entscheidenden Umschlagstelle. Denn, die These sagt er weiter, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt eine technisch-mediale und anschließend eine soziale Entwicklung Fahrt auf, deren Wirkung sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entfaltet. Welche Entwicklung ist das? In den 1920er und 30er Jahren kommt der Radiorundfunk auf. Volksempfänger und die Möglichkeit, Radio zu hören, halten Einzug in die Privathaushalte. Was und wie wird im Radio gesprochen? Die Antwort ist, Gesprochenes, wenn es nicht bereits Bühnenmaterial ist, wie Musik und Ähnliches, orientiert sich in seiner Ausführung an Theodor Siebs Bühnenaussprache. Sie alle haben diese Bühnenaussprache auch im Ohr. Stellvertretend kann ich hier Bertolt Brechts Gesang aus der Drei-Groschen-Oper von 1930 nennen. Am kennzeichnendsten ist die im normalen Sprachgebrauch weithin ungebräuchliche Überartikulation des R-Lauts. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht und so weiter. Diese technisch-mediale Neuerung, Volksempfänger, Radio, war einschneidend. Und zwar in sehr viel grundlegenderer Weise einschneidend, als es zum Beispiel die Einführung eines Wortes wie Volksempfänger in die deutsche Sprache ist. Was hier passiert ist, dass eine neue gesprochene Sprachform, nämlich die Standardaussprache, zum Gefüge aus Ortsdialekten und landschaftlichen Hochdeutschs dazukommt. Und Sie kennen das, wenn ein neues Element in ein Gefüge kommt, findet eine Umwertung des Bestehenden statt. Das kann ein Stiefvater, eine neue Chefin oder auch eine neue Sprachform sein. Wenn dann ein größerer Zampano ins Team kommt als der, der schon da war, dann ist jetzt der Neue der Träger des Prestiges. Dadurch erfährt der Alte automatisch einen Prestigeverlust. Und so war das, als die Standardaussprache über die neuen medialen Möglichkeiten bekannt wurde und sich verbreitete. Es handelte sich dann um eine Sprechweise, die im Gegensatz zu den landschaftlichen Hochdeutschs keine regionalen Ausprägungen mehr aufwies. Wenn diese Standardaussprache als frei von regionalen Merkmalen wahrgenommen wurde, dann zeigte sich darin vermutlich zugleich, ich übertreibe und stilisiere ein bisschen, die Provinzialität der landschaftlichen Hochdeutschs und damit auch des eigenen. Im Rundfunk präsentierte sich nicht nur in der Standardaussprache geschulte Sprecherinnen und Sprecher, sondern auch Symbolfiguren und Vorbilder, die sich um die Standardaussprache bemühten. Man assoziierte sie zunehmend mit sozialer Erwünschtheit und sozialem Erfolg. Wir können dem Rechnung tragen, indem wir die Standardaussprache nun gesprochene Standardsprache nennen. Das ist das, was landläufig Hochdeutsch heißt. Die ehemaligen landschaftlichen Hochdeutschs erfahren eine Herabstufung und heißen jetzt wahlweise Regiolekt, das ist eher eine sprachwissenschaftliche Bezeichnung, oder regional gefärbte Umgangssprache. Die alten Ortsdialekte können weiterhin Dialekte, Platt oder Mundart heißen. Diese Um- bzw. Abwertung der Regiolekte und Dialekte hatte handfeste soziale und sprachgeografische Ausprägungen und Konsequenzen. Viele von Ihnen werden die kennen. Den Älteren und Mittelalten unter uns werden diese beiden Situationen, die ich hier jetzt gleich zeige, vielleicht bekannt vorkommen. Ältere Generationen, die selbst noch den Dialekt oder Regiolekt als erste Sprachform erworben haben, verwenden diesen auch im kommunikativen Verkehr miteinander. So wie diese beiden fiktiven Troisdorfer Elternteile hier. Gleich nochmal, oder ich rede so lange lauter weiter. Sobald sich die gleichen Leute aber sprachlich an ihr Kind wenden, wechseln sie ins Standarddeutsche. Das mag bei manchen mit einer bewussten Erwägung, bei anderen eher unbewusst geschehen. Aber in jedem Fall wirkt hier die Abwertung der regionalen Sprechweisen. Die Erwägung dabei könnte so eine sein wie: Mein Kind soll keine sozialen Nachteile durch die provinzielle Sprechweise des Dialekts oder Regiolekts haben. Ihm sollen später alle Möglichkeiten offenstehen. Es soll dann nicht beim Vorstellungsgespräch in Hamburg sitzen und als Provinzlein geschätzt werden. Deshalb erziehe ich es in Hochdeutsch. Und so ist das 100.000-fach passiert und passiert weiterhin und hat so Spracherwerbsbiografien in den vergangenen 60 Jahren oder ein paar mehr nachhaltig geprägt. Auf Basis von aktuellen Umfragedaten können wir das auch nach Generationen und sogar nach Regionen oder Landschaften gestaffelt nachvollziehen. Wir sehen bei aller Vorsicht gegenüber nicht vorhandenen Datenpunkten in der ältesten und jüngsten Gruppe, dass der Dialekt als erste erworbene Sprachform entlang der Geburtsjahrzehnte deutlich abnimmt. Rot ist zuerst im Osten weg, dann im Norden, dann, ich hätte jetzt gesagt in meiner Generation, aber ich sage jetzt in der Generation vor mir schon, im Westen und zieht sich zunehmend nach Süden oder sogar nach Südosten zurück. Ja, wenn Sie in der ganz jungen Generation ins Bayerische schauen, da sehen Sie noch die roten Punkte im Schwäbischen. Es sind zwar insgesamt nicht viele, aber selbst im Schwäbischen und Alemannischen werden es weniger. Stattdessen finden wir im Osten zunehmend gelb, regional gefärbte Alltagssprache. Das ist vor allem das, was Sie als Sächsisch und Brandenburgisch-Berlinerisch im Ohr haben. Ganz im Norden und im westlichen Norddeutschen finden wir sehr viel blau, Hochdeutsch, aber auch regional gefärbte Alltagssprache und Mischungen aus beiden, das sind die hellblauen. Im Westen erkennen wir eine Staffelung von Dialekt zu regional gefärbter Alltagssprache hin zu regional gefärbter Alltagssprache und Hochdeutsch als erster erworbener Sprachform. Also weniger Dialekt, mehr regional gefärbte Alltagssprache, nächste Generation weniger regional gefärbte Alltagssprache, mehr Hochdeutsch. Diese Entwicklungen gehen mit typischen Sprachbiografien einher. Ich illustriere das stellvertretend mal am westdeutschen Sprachraum. Nehmen wir drei lebende Generationen an und stellen wir uns vier Situationstypen vor, in denen sie eine Sprachform erwerben und verwenden. Die ältere Generation hat in der Familie den alten Ortsdialekt vielleicht noch gelernt. In der Schule haben sie dann geschriebenes und gesprochenes Standarddeutsch gelernt. Infolge der Abwertung der Dialekte haben nur noch manche der älteren Generation den Dialekt in der Familie dann auch an die mittlere Generation weitergegeben, sodass die in der Familie schon nur noch regional gefärbte Umgangssprache gesprochen hat, vielleicht ein bisschen Dialekt gehört hat, aber mehr auch nicht. Und vielleicht kennt das hier die anwesende mittlere Generation, jetzt nach dem, was wir hier gesehen haben, vielleicht auch schon noch die ältere. Wenn sie Dialekt sprechen, klingt das weniger nach Dialekt als das, was sie ihre Eltern möglicherweise sprechen oder gesprochen haben. Und was die mittlere Generation nicht gelernt hat, das kann sie natürlich auch nicht an ihre Kinder, die jüngere Generation, weitergeben. Zudem hat die mittlere Generation natürlich die implizite Niedrigbewertung regionalen Sprechens schon total verinnerlicht und spricht noch weniger regional mit ihren Kindern, den jüngsten hier Anwesenden. Und so nimmt die regionale Prägung des Sprechens mit der Zeit auch im privaten Alltagsgebrauch immer weiter ab und erst recht in formellen Distanzsituationen, so wie der hier. Wenn ich jetzt mit Ihnen ins persönliche Gespräch kommen würde, wäre praktisch unvorstellbar, dass wir uns im Dialekt miteinander unterhalten würden. Und sogar in der regional gefärbten Alltagssprache. Aber wenn Hessen hier sind, dann bitte. Wenn wir das mit den Spracherwerbs- und Sprachgebrauchsbiografien vergleichen, die wir für die Jahre 800, 1300, 1700 und 1900 annehmen können, dann sehen wir den einschneidenden Wandel. Wir haben bereits gehört, dass der Primärerwerb der Dialektkompetenz bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Normalfall war und es praktisch keine nicht regional geprägte Sprechweise gab. Heute weiß man, dass die Sorge unbegründet ist, nach der die eigenen Kinder in ihrer Bildungs- und Berufsbiografie Nachteile haben können, wenn sie als erste Sprache einen Dialekt lernen. Ist ja auch völlig klar, in der Schule haben sie ja dann sowieso Hochdeutsch zu sprechen gelernt. Dann wären sie theoretisch zweisprachig gewesen, aber nee, sie sollten lieber einsprachig Hochdeutsch sein und in vielen Regionen klappt das nicht. Ja. Was können die Schwaben alles außer? Da ist was dran, das kann man auch linguistisch erklären. Deshalb, ja, das war ein, ja, die Sorge war unbegründet, aber es ist so gekommen. In der langen Sprachgeschichte des Deutschen ist das auch deshalb ein einschneidender Wandel, weil damit ein neuer Wandelmechanismus in die Sprache reingekommen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt spielte sich Wandel immer nur im Rahmen von langfristigen Angleichungsprozessen innerhalb von Gruppen ab, deren Mitglieder leicht unterschiedliche Sprachkompetenzen mitbrachten und diese Angleichungen orientierten sich dann aber innerhalb der Gruppe aneinander. Ja? So kamen Dialekte und landschaftliche Hochdeutsch zustande. Mit der massenmedial vermittelten Standardaussprache kam erstmals eine Orientierungsgröße als gesprochener Sprachform auf, die von außerhalb der Gruppe stammte und an der sich die Gruppenmitglieder als Norm orientieren konnten. Und zwar aller Gruppen, alle Dialektverbände konnten sich dann an der gesprochenen Standardsprache orientieren. Und das gilt natürlich auch für alle Dialektsprachgemeinschaften und so weiter und so fort, als Norm- und Orientierungsinstanz. Wir sind damit mittendrin in den vergangenen 6, 7, 8 Jahrzehnten. Aber dabei ist es natürlich nicht geblieben. Wir haben gesehen, welch tiefgreifender Wandel in der Sprache und selbst in den Mechanismen des Sprachwandels durch einen Medienwandel bedingt werden kann. Ja, die Einführung des Rundfunks und der gesprochenen Standardsprache über den Rundfunk. Der technisch-mediale Wandel hat mit dem Volksempfänger aber erst angefangen, nicht aufgehört oder so. Ich deute in einem Parforce-Ritt in die Gegenwart weitere technisch-mediale Entwicklungen seit dem Volksempfänger nur an und ebenso damit verbundene soziale Entwicklungen. 1959 hat die ARD ihren Fernsehsendebetrieb aufgenommen und verbreitete die prestigeträchtige gesprochene Standardsprache weiter. Radios und Fernseher hielten auf breiter Front Einzug in die privaten Haushalte. Massenmedien, in denen Standardsprache gesprochen wurde, drangen jetzt noch weiter in die Lebenswelt vor. In den 1980er Jahren begann das Privatfernsehen mit seinem Sendebetrieb und hiermit drangen audiovisuell vermittelte Unterhaltungsmedien zunehmend in den Alltag und in die Alltagswahrnehmung. Die Präsenz und der Orientierungswert gesprochener Standardsprache, die distanzsprachlich, formell und stilistisch elaboriert war, bekam Konkurrenz durch ein gesprochenes Deutsch, das auch frei von regionalen Merkmalen war, aber weniger distanziert, weniger formell, weniger stilistisch elaboriert. Mitte der 1990er kam dann das World Wide Web in die privaten Haushalte, für sich genommen schon eine kommunikationstechnische Revolution. Und im Windschatten des Internets haben wir in den 2000ern die Verbreitung von Messenger-Diensten und die Einführung der sogenannten sozialen Medien erlebt. Sie gehen mit weiteren Umwertungsprozessen einher. Zunächst mit der Verbreitung und Aufwertung einer nähesprachlichen, informellen Schriftlichkeit. Das bedeutet, jetzt hat man angefangen, so zu schreiben, wie man früher nur gesprochen hat. Auch Plattformen wie TikTok oder Instagram, wir haben es auch mit einem Bedeutungswandel der Schrift als solcher zu tun. Diese Medien und Plattformen kommen weitgehend und zunehmend ohne Schrift aus. Umgekehrt gibt es natürlich auch Dienste und Plattformen, in denen Umgangssprache, Soziolekte, aber auch Dialekte, vor allem im südlichen Sprachraum, geschrieben werden. Das heißt erstens, die Massenmedien für Bild und Ton sind längst nicht mehr auf gesprochene Standardsprache abonniert, ja, so wie das mit der Bühnenaussprache in den Volksempfängern gewesen ist. Sie vermitteln heute, anders als zum Zeitpunkt der Einführung der Massenmedien, eine Vielzahl gesprochener Sprachformen. Zweitens ist die Schrift längst nicht mehr für distanzsprachliche, formelle und stilistisch elaborierte Sprachformen reserviert. Gerade so Streaming-Plattformen wie Twitch und YouTube sind Massenmedien heute, in denen Jugend- und Unterhaltungskulturen sichtbar werden und zur Sprache kommen. Das ist auch was Neues. Das ist ebenso was Neues wie die Bühnenaussprache im Radio in den 1920ern und 30ern was Neues war. Auch dadurch verliert das gesprochene Standarddeutsch seinen Status als übergeordnete Orientierungsgröße für alle Sprechergruppen des Deutschen. Und an seine Stelle treten heute ganz heterogene Sprechweisen, die durch Social Media, Streaming-Plattformen und so weiter ebenfalls präsent sind. Wir nähern uns dem Ende, keine Sorge. Der Bedeutungsverlust, wir sind ja immer näher an der Gegenwart, der Bedeutungsverlust des gesprochenen Standarddeutschen in den Massenmedien führt aber nicht dazu, dass regionale Sprechweisen wieder ihre frühere Bedeutung zurückerlangen würden. Dafür war der Prestigeverlust zu nachhaltig. Klar, auf YouTube und TikTok wird auch geschwäbelt, aber die Reichweiten starken gesprochenen Sprachformen sind andere und sie sind Orientierungsgrößen für junge Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen. Das hängt auch damit zusammen, dass Jugend- und Unterhaltungskultur ausgehend von urbanen Räumen seit einigen Jahren und Jahrzehnten multiethnisch geprägt sind. Wir haben bei den Sprachbiografien vorhin vor allem von solchen gesprochen, in denen die Elternteile und möglicherweise sogar schon deren Eltern aus der gleichen Region stammen wie die in Frage stehenden Kinder. Die letzten 60 Jahre sind in Deutschland demografisch aber auch von starken Wanderungen geprägt. Dazu zählen zunächst mal die Binnenwanderungen. Also die Binnenwanderungen, die Dialektloyalität erschweren, weil junge Menschen ihre Heimatregion für Partner, Studium und Beruf verlassen und nicht immer zurückkehren. Ja, und dort, wo sie dann hingehen und Kinder kriegen und mit denen sprechen, da werden sie kaum den Dialekt sprechen, den sie von zu Hause mitgebracht haben. Dazu zählen aber auch Einwanderungsbewegungen, mit denen Sprachbiografien einhergehen, in denen deutsche Dialekte eher keine zentrale Rolle spielen. Und als eine solche multiethnisch geprägte Sprechweise oder Ethnolekt ist in den 2000ern das sogenannte Kiezdeutsch bekannt geworden. Sie sehen hier Capital Bra. Das ist der Musiker mit den meisten Nummer-1-Hits in der deutschen Chartgeschichte. Stand vorletzte Woche hat er 2,7 Millionen Abonnenten auf YouTube und ein beliebiges seiner Lieder hatte zu diesem Zeitpunkt 121 Millionen Aufrufe. Er ist also wahnsinnig erfolgreich. Stichwort massenmedial vermittelte Vorbilder und Orientierungsgrößen, was Sprechweisen betrifft. Hier rechts von ihm ist ein Kurzvideo angedeutet, das ich jetzt aus rechtlichen Gründen nicht abspiele, aber da läuft er durch die Stadt und redet Kiezdeutsch oder so etwas wie Kiezdeutsch. Das Video geht damit los, dass er sagt, hey, kennt ihr diesen einen Freund? Und dann spricht er in der Rolle dieses einen Freundes und sagt, Kappi, komm Bahnhof. Kappi ist er selbst, der Spitzname von Capital Bra. Und ein typisches kiezdeutsches Merkmal ist hier das Fehlen einer Präposition. Komm Bahnhof, wo es standarddeutsch komm zum Bahnhof lauten würde. Capital Bra ist russischer Herkunft. Russisch ist eine slawische Sprache und in den slawischen Sprachen gibt es Präpositionen. Dass Capital Bra sie in komm Bahnhof weglässt, hat also mutmaßlich nichts mit seiner zuerst erworbenen Sprache zu tun. Kiezdeutsch ist aber ursprünglich stark vom Türkischen geprägt, in dem Präpositionen tatsächlich, also sowas wie zu, keine eigene Wortart bilden. Das heißt, auch wenn die Sprechweise, um die es hier geht, ursprünglich von Sprecherinnen und Sprechern geprägt war, in deren Sprachbiografie Türkisch eine zentrale Rolle gespielt hat, hat sie mittlerweile so etwas wie eine De-Ethnisierung erfahren. Das heißt, auch junge Menschen, in deren Elternhaus Türkisch oder Russisch oder was auch immer, jedenfalls nicht, Russisch oder Deutsch oder was auch immer, jedenfalls nicht primär Türkisch gesprochen wird, die kommunizieren in ihrer Gruppe heute potenziell auch in Kiezdeutsch. Und wo dies auch abseits der Jugendsprache der Fall ist, dann haben wir es nicht mehr mit einem Ethnolekt oder einer ethnolektal geprägten Jugendsprache zu tun, sondern mit einem vollgültigen Soziolekt. Berücksichtigen wir zuletzt auch solche Sprachbiografien noch, in denen Deutsch im Erwerb vielleicht nur eine zweite Hauptrolle oder sogar eine Nebenrolle spielt. Da gibt es Szenarien, in denen in der Familie mit Migrationsgeschichte nur die Herkunftssprache gesprochen wird, Arabisch, Türkisch, Russisch oder andere. In Kita und Schule erfolgt dann aber der Erwerb der Schriftsprache und der gesprochenen Standardsprache. Daneben natürlich die Sprechweise der Peer Group, für die ich hier Kiezdeutsch einsetze. Und im privaten Alltag, in Nähesituationen, sprechen diese Menschen dann entweder ihre Herkunftssprachen oder Kiezdeutsch bzw. ihren Ethnolekt. Und in formellen Distanzsituationen sprechen sie Standardsprache, also Hochdeutsch, möglicherweise mit ethnolektalen oder soziolektalen Einsprengseln. In einem weiteren möglichen Szenario, also diese Szenarios, die sind alle real, aber ein weiteres Szenario wäre, dass im Elternhaus eine Herkunftssprache eines Elternteils gesprochen wird und das Deutsch des anderen Elternteils. In der Schule dann Standarddeutsch, das Kiezdeutsch der Peers und im privaten Alltagssprachgebrauch kommen dann je nach situativer Anforderung sowohl die Herkunftssprache als auch das Deutsch der Peers als auch Hochdeutsch zum Einsatz. Und ein drittes und sicher nicht das letzte, aber letzte, das ich erwähnen möchte, Szenario ist ein solches, in dem in der Familie Standarddeutsch oder sogar eine regionale Sprachform gesprochen wird. In der Schule und im Umgang mit der Peer Group wird dann Standarddeutsch und Kiezdeutsch erworben, das dann in der Übernahme sozusagen deethnisiert würde. In Alltagssituationen können diese jungen Menschen dann wiederum wählen, je nach situativer Anforderung, welche dieser Sprechweisen sie einsetzen. Und damit schließt sich der Kreis. Ich komme letztes Mal zurück zu der übergreifenden These. Ich habe versucht zu zeigen, dass die deutsche Sprache vom 8. Jahrhundert bis heute von ihrer Regionalität geprägt gewesen ist. dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der massenmedialen Vermittlung gesprochenen Standarddeutschs aber eine technisch-mediale und anschließend eine soziale Entwicklung Fahrt aufgenommen hat, die seit ca. 60 Jahren in besonderer Weise dabei ist, sich zu entfalten. Sie besteht darin, dass die regionale Prägung des Deutschen an Profil und Bedeutung verliert, während die soziale Prägung im gleichen Maße an Profil und Bedeutung gewinnt. Das bedeutet, dass die regionale Herkunft, die sich die längste Zeit unvermeidlich auch in regionalem Sprechen gezeigt hat, an Profil, Bedeutung und Prestige verloren hat, auch wenn das nicht überall im gleichen Maße passiert ist. Denken Sie an Bayern, da lernen auch noch junge Leute zum Teil den Dialekt. Ist nicht überall gleich fortgeschritten. Regionales Sprechen begründet damit auch in abnehmendem Maße die persönliche Identität von Menschen. Zugleich gewinnen dann andere Sprachformen an Profil, Bedeutung und Prestige, die technisch-medial vermittelt überhaupt erst allgemein an Sichtbarkeit und Hörbarkeit gewonnen haben. Und diese sind stark durch Jugendkulturen, Popkulturen, Unterhaltungsindustrie, Konsumkultur geprägt. Sie werden zu potenziellen Orientierungsgrößen. Wo orientiere ich mich dran, wenn ich spreche? Für gruppenspezifische Angleichungsprozesse und sie liefern Identifikationspotenzial für junge Sprecherinnen und Sprecher. Diese Sprechweisen werden daraufhin beurteilt, ob sie und inwieweit sie mit dem jeweiligen sozial konstruierten Selbstbild im Einklang stehen und soweit sie ein Identifikationspotenzial anbieten. Und dieses Identifikationspotenzial, nach dem gesucht wird, das ist jetzt eben sozial geprägt und nicht mehr regional. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und Ihre lange Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, kann ich gern versuchen, sie zu beantworten.
Das war der Sprachwissenschaftler Simon Kasper über die Entwicklung der deutschen Sprache. Sein Vortrag hatte den Titel Sprachwandel in den vergangenen 60 Jahren. Er hat ihn am 27. Oktober 2025 gehalten in Düsseldorf im Rahmen des Bürgeruniversitätsprogramms der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4, die Psychonauten.
Und ich laufe da über dieses Festival und ich habe aber das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten laufe.
Die Psychonauten, das sind wir.
Arndt Reuning.
Und Anneke Meyer.
Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. Wir reisen an die Grenzen des Bewusstseins, dorthin, wo wir unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen müssen.
I mean, no one had ever done it before, so we had no idea whether this would actually work.
Die neue Staffel von Deep Science.
Alle Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst.